Männer und Frauen, die sich, die den Mut haben, ich habe das eben so ausgedrückt, Kinder in die Welt zu setzen. Ja? Und das braucht einen Haufen Weisheit. Und vielleicht hat es noch nie so viel Weisheit und so viel Mut gebraucht, Kinder in die Welt zu setzen, obwohl wir eigentlich alles haben. Obwohl wir alles haben, allen Wohlstand, alles Wissen, alle Bücher und so weiter. Und trotzdem, das wisst ihr, liebe Eltern, auch, ja, gibt es wahrscheinlich noch nie so viele Verzweiflung auch im Blick auf die Erziehung. Wie macht man es richtig? Das geht dann so weit, dass man missratene Kinder mit Kamera begleitet irgendwo in die dritte Welt, in ein verlassenes Boma-Dorf, wo irgendeine analphabetische Familie lebt, damit sie Erziehung lernen, damit sie da irgendwie in zwei Wochen in einem Akkord so das Richtige fürs Leben mitbekommen. So Sendungen nennen sich dann die strengsten Eltern der Welt. Ja, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich noch nie geschaut, sowas. Ich finde es immer recht amüsant, das zu sehen. Ich bezweifle, dass man in zwei Wochen ein Kind komplett umpolen kann. Ja? Und es sieht immer nachher so aus, als hätte das alles funktioniert. Und die Frage ist nur, warum gelingt Ihnen das und warum gelingt uns das nicht? Der Kinderpsychologe und Autor Michael Winterhoff hat das auch in seinem Buch zum Ausdruck gebracht. Er sagt, ich habe mit so vielen Leuten zu tun und das nimmt immer mehr überhand. Und warum gelingt denen das da unten in der dritten Welt? Und warum gelang das vielleicht auch Menschen über Jahrtausende und irgendwie haut es bei uns nicht mehr hin? Die Frage stellt er in seinem Buch, wenn Kinder zu Tyrannen werden. Ja? Ganz interessanter Titel. Ist übrigens ein säkulares Buch und ich empfehle das sehr. Ein sehr, sehr gutes Buch. Die Antwort finden wir heute in unserem heutigen Text ein Stück weit, denn wir haben es mit Salomo zu tun, einem jungen Regierungschef, einem jungen König, der die Aufgabe hat, nicht nur seine Familie zu erziehen, sondern ein ganzes Volk, eine ganze Nation. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Und wir lesen jetzt mal den Text aus 1. Könige, Kapitel 3, 1 bis 15. Das Thema lautet, heute wünscht ihr was. Ist doch mal was, oder? So, es heißt dort im Vers 1, und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und er nahm die Tochter des Pharaos und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Ja, es war schwer, diese Aufgabe richtig zu meistern. Und Salomo merkt das schon am Anfang seiner Regierungszeit. Das ist richtig kompliziert und schwierig. Wir haben letzte Woche gesehen, dass er die Vorrunde gut überstanden hat. Erinnert ihr euch? Ja, mit seinen 4 Gegnern. Also er hatte 4, nicht 3. Und er hat die Vorrunde gut überstanden. Politisch macht er eigentlich alles richtig. Aber er merkt hier schon, und wir lesen das hier, es ist nicht einfach. Früher wurden Bündnisse zum Beispiel nicht geschlossen an irgendwelchen Konferenztischen oder nach Besprechungen oder sonst irgendwas, sondern Bündnisse wurden früher geschlossen, das war gang und gäbe, indem der Regierungschef, der Regent, eine Tochter eines anderen Regierungschefs heiratet und somit wurde ein Bund geschlossen. Deshalb hatte Salomo auch so viele Frauen. Ja? Er hatte viele Bündnisse gehabt. Und das war ein Bündnis. Nun, er merkt aber da, dass er in einem Konflikt steht. Nämlich auf der einen Seite will er Gott nachfolgen, er will es richtig machen. Und dazu gehört halt eben nicht, dass man 500 Frauen hat, sondern dazu gehört, dass man eine Frau hat. Und er merkt, okay, aber ich muss das Ding machen, weil das gehört dazu. Also, merkt ihr, er steht in einem Konflikt, wie mache ich es richtig? Dazu kam, in Vers 2 lesen wir das, jedoch opferte das Volk auf den Höhen. Denn bis zu jenen Tagen war der Name des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Das war noch ein weiterer Konflikt. Diese Opferung auf den sogenannten Höhen hatten die Israeliten übernommen von den heidnischen Völkern. Die Höhen, die standen für so eine Art mystischen Kult. Merkt ihr? Da gibt es so eine Art Synkretismus, Religionsvermischung sozusagen. So, und Salomo ist mitten eingebettet in diesem Ding drin. Das Volk war jetzt auf diesen Höhen und er kam da irgendwie nicht raus. Er wollte doch Gott anbeten. Ich persönlich habe den Eindruck, dass er voll in einem Konflikt stand. Denn es heißt weiter im Vers 3, und Salomo, oder man könnte auch sagen, denn Salomo liebte den Herrn. Und er wollte die Ordnung seines Vaters David leben, oder er so dass er in den Ordnung seines Vaters Davids lebte. Jedoch, da haben wir es wieder, brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Das war ein Konflikt. Und ich vermute, dieser Konflikt, der zerriss ihn innerlich. Vers 4. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen, denn das war die große Höhe. Ja, da gab es nur mal eine große und eine noch größere. Und dort brachte er 1000 Brandopfer auf jenem Altar. Ich glaube nicht, dass er hier bewusst in einem Kompromiss lebt, sondern er versucht, diesen Konflikt eines Regierungschefs zu lösen, den er halt eben hat, wo er eingebunden ist, und gleichzeitig Gott von ganzem Herzen zu dienen. Das zeigt für mich auch, dass er dort 1000 Viecher opfert. Das machte man früher so, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es hätten ja auch 500 sein können, oder warum muss das überhaupt sein? Das ist nicht unser Thema, aber diese Opfertiere sollten zeigen, eine Hingabe demonstrieren, was er bereit ist, alles zu opfern, um seinem Gott zu dienen. Ja? Und ich glaube, und ich bin überzeugt davon, Gott sah das. Gott sah, dass er auf der einen Seite äußerlich gesehen in einem Kompromiss lebte, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, aber innerlich wirklich die klare Linie gehen wollte. Und ihr erinnert euch vielleicht an diesen Vers, an 2. Chronik 16, Vers 9, da heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und hier haben wir einen Salomo, äußerlich lebt ein Kompromiss. Man kann ihm den Vorwurf machen, Moment, du hattest doch letzte Woche, da hatten wir doch drüber gesprochen, oder? Kompromisslos leben. Aber innerlich, er will es richtig machen. Und er ist innerlich zerrissen, weil er merkt, das Äußere stimmt da, das haut irgendwie nicht richtig hin. Dann heißt es, weil Gott mit ihm reden will, und es gibt eigentlich hier nur einen Weg, und das ist durch einen Traum, heißt es im Vers 5, in Gibeon erschien der Herr, müssen wir mal überlegen, auf dieser Höhe, ja, wo er dort anbetet, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das ist doch mal was, oder? Ich meine, wenn du einen Einkaufsgutschein für 500 Euro für einen Ich-bin-doch-nicht-blöd-Markt bekommst, dann bist du doch begeistert, oder? Kauf, was du willst. Und Gott sagt, Herz, was begehrst du? Du kannst dir alles wünschen. Und Salomo reagiert hier ziemlich spontan. Also offensichtlich hat er sich schon öfters darüber Gedanken gemacht, was der Wunsch seines Herzens war. Und er sagt im Vers 6, und Salomo sagte, du selbst hast ja deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen. Weil er vor dir gelebt hat, in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Wisst ihr was, ich wünsche, dass mein Sohn das eines Tages auch mal über mich sagen kann. Wow, wenn ich den Glauben sehe von meinem Papa, durchs ganze Leben hindurch. Und ihr lieben Eltern, wir sind ja noch mehr Eltern, das sollte der Wunsch unseres Herzens sein, dass unsere Kinder eines Tages sagen, meine Eltern haben mir den Glauben richtig vorgelebt, nicht geheuchelt, nicht fromm im Gottesdienst gesessen und dann am Mittagstisch den ganzen Gottesdienst zerrissen. Ja. Kann mich so ein bisschen daran erinnern, wie das früher in der Kindheit war, ja, was so das Thema war mittags bei dem Braten. Ja. Und dann heißt es weiter, und du hast ihm, David, diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es jetzt am heutigen Tag ist. Und nun, Herr mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Und jetzt hört genau hin, was jetzt hier steht. Der wichtigste Satz, den ihr heute hört. Dieser große Salomo, der hatte, was er alles drauf hatte, das haben wir letzte Woche gesehen. Ja? Ich bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Eines großes Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt, noch berechnet werden kann. Und jetzt kommt's. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz. Herz, hören mit Ohren. Ihr wisst was das bedeutet hier, ja? Das ist eine innere Stimme. Im Hebräischen ist das auch der Geist, die Seele. Ich möchte innerlich offen sein für dich. Das ist nicht hier das Herz, die Pumpe. Das ist nur die Pumpe, sondern der innere Mensch. Ich möchte offen sein. In 2. Chronik 1, Vers 10 heißt die Parallele Weisheit und Erkenntnis. dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dies, deine gewaltige Volks zu richten? Und dies Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hat. Und Gott sprach zu ihm, jetzt antwortet Gott, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Das ist doch klasse, oder? Und jetzt geht Gott weiter. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir. Sowohl Reichtum als auch Ehre. So dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Boah, das ist doch richtig powerful. Und dann heißt es im Vers 15, da erwachte Salomo und siehe, es war ein Traum gewesen. Und er ging nach Jerusalem und er trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und bereitete Heilsopfer und bereitete für alle seine Knechte ein Festmahl. Weil er weiß, Gott setzt das um. Ja, ist doch interessant. Am Ende heißt es, und siehe, es war ein Traum gewesen. Kennt ihr die Filme, wo so richtig Tragik da ist, passieren so Dinge und alles möglich und plötzlich, blub, war es nur ein Traum. Okay, das war ja nur ein Traum. Also ein Traum ist nichts. Traum ist Schaum. Nichtig. Nein, Salomo weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Wisst ihr, dass auch Gott heute noch, Gott kann theoretisch durch Träume zu uns reden. Gott kann das, Gott kann alles. Gott kann heute Morgen jetzt reden durch die Bibel, durch die Predigt, durch die Bibel, durch Träume, durch alles Mögliche. Und Salomo weiß, nein, es war nicht nur ein Traum. Und deswegen packt er die Sache an. Und das ist auch das, was wir wollen. Der Glaube ist etwas tatsächlich. Jesus ist ja jetzt nicht sichtbar hier unter uns. Aber Glaube bedeutet, wir vertrauen. Wir haben die feste Zuversicht, dass das stimmt, dass Gott hier ist, dass das real ist. Dass es Existenz ist. Und wir rufen das auch in die Existenz durch unser Leben. Gut. Also, was wir hier sehen, Salomo steht vor einer großen Aufgabe und vor einer großen Herausforderung. Die Herausforderung war folgende. Vers 8 haben wir das gelesen. Dein Knecht ist mitten in einem Volk, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt und berechnet werden kann. Das war die Herausforderung. Die Aufgabe war, dieses Volk zu richten, ja, das ist jetzt altdeutsch sozusagen, das heißt einfach, dieses Volk zu regieren, dieses Volk zu leiten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böses, einfach richtig zu machen. Und jetzt kommt seine Frage. Und seine Frage lautet, wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und weißt du was? Das ist die richtige Frage. Das ist die richtige Frage. Ich fand das Zeugnis von Olli eben sehr stark. Und er hat auch gesagt, genau das, wir versuchen es immer selbst anzupacken. Hier ist die Herausforderung. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Also, los geht's. Salomo kommt mit dieser Frage am Schluss, die passt irgendwie so nicht da rein. Und die ist so wichtig. Die ist so wichtig. Wer kann das tun? Diese Frage sollte sich jeder Vater und jede Mutter stellen. Ich stehe hier vor einer gewaltigen Aufgabe, der Erziehung meiner Kinder. Wie kann ich das schaffen? Die Frage muss ich mir stellen als Pastor und diese Frage sollte sich zum Beispiel auch unsere Regierung stellen. Wir haben es hier mit einem Regierungschef zu tun. Und er weiß, es ist eine große Aufgabe. Apropos, vergleichen wir das mal zum Beispiel mit unserer Regierung. Ja? Salomo sieht die Aufgabe und fragt, wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Wen fragt er hier? Wen fragt er? Was meint ihr? Gut. Danke. Gott fragt er. Ich habe jetzt eben euch gefragt, oder? Es kam keine Antwort. Nein, er fragt Gott. Er fragt Gott, wer soll Gott? Ich meine, du hast mir dieses Volk gegeben, wer soll das tun? Stellt unsere Regierung die Frage an Gott? Ich frage das einfach mal so platt. Eher nicht, oder? Ich würde sagen, einzelne Politiker schon, aber sie sind so ein bisschen zunehmend wie einsame Stimmen in der Wüste. Und da tut's das, lass mich einfach mal das so kühn sagen, da tut es auch nichts zur Sache, wenn du ein C im Parteiding im Namen drinstehen hast. Christlich heißt nicht unbedingt, oh, da wird immer Gott gefragt. Jeden Morgen wird erstmal Gott gesucht, im Bundestag, jetzt wird erstmal gebetet. Ja? Unsere Regierung muss ja, man könnte ja fast sagen, zum Glück auch nicht so viel entscheiden. Ja? Ich habe gehört, ca. 80% aller Entscheidungen, die zurzeit in Deutschland Gesetze, die neu entschieden werden, die werden in der EU beschlossen. Vor ein paar Tagen hat der Bundestag sich da echt nochmal was getraut, ja, einen Alleingang zu machen. Mal gucken, wie das rauskommt. Wohin das führt, wenn zum Beispiel eine Regierung diese Frage nicht stellt, das sehen wir zum Beispiel, das sehen wir in vielen Punkten, das sehen wir zum Beispiel in der ganzen Gender-Geschichte. Wisst ihr, was das ist? Immer mehr wissen das. Vor ein paar Jahren wusste es noch kein Mensch, aber das ist immer mehr ein Thema, was durch alle Kreise hindurch geht. Und da gibt es eine ganz seltsame Koalition zwischen fast allen Parteien bis hin in die EKD. Da habe ich neulich gelesen, die EKD hat ein Gender-Studienzentrum eingerichtet und segnet damit theologisch das ab, was in diesen Kreisen gemacht wird. Ja, was ist Gender? Vielleicht mal so als kleine Erinnerung oder Erklärung. Im Grunde genommen ist ein Teil von Gender, diese ganze Gender-Geschichte, dass Kinder ihr Geschlecht wählen dürfen und es halt nicht nur Mann und Frau gibt, sondern noch 1000 andere Variationen. Und letztendlich Sex keine Grenzen und Einschränkungen hat. Warum sage ich genau dieses Beispiel, was wir heute Morgen Kinder gesegnet haben und ich weiß, die jungen Familien machen sich Gedanken. Was ist, wenn mein Kind in den Kindergarten kommt? Und es ist eine Tragik. Und das geht heraus davor, wenn Menschen sagen, Mensch, wie kriegen wir das mit der Erziehung hin? Ich habe das einleitend gesagt. Wie kriegen wir das hin? Und man fängt an und hört auf alle möglichen Sachen und richtet sein Ohr nicht mehr. Was hat Salomo gebetet? Gib mir ein hörendes Herz. Richtet sein Ohr nicht mehr aus auf Gott. Da entstehen alle möglichen Sachen und Konstellationen und man traut sich auch gar nicht mehr richtig, das anzusprechen. Oder da gehen halt eben dann Leute auf die Straße, wie gestern bei den Demos, und das wird komplett verrissen. Teilweise von den Mädchen, ja. Weil das eine Geschichte ist. Übrigens, lass mich da einen Satz noch zu sagen. Diese ganze Gender-Sache, und ich spreche das deshalb an, weil es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es geht immer wieder da um Identität. Ja? Es geht darum, dass man sagt, das sollen alle sind gleichwertig und niemand darf diskriminiert werden. Aber das, letztendlich geht der Ball genau in die falsche Richtung. Es geht nämlich da um eine Gleichschaltung. Es geht darum, dass letztendlich Menschen in ihrer Identität beraubt werden. Das ist das ganze Programm. Also es gibt nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, sondern es gibt da einen Prozess drin. Und das ist das ganze Ding. Und Gott ist genau andersrum. Gott ist derjenige, der sagt, ich möchte dich in deiner Identität als Kind, als Mann, als Frau stärken. Dir das geben, was du brauchst und in diese Identität hineinkommen und dein Leben verändern. Und wenn ein Land dann beginnt oder eine Nation oder ein Kontinent immer mehr beginnt und sagt, wir müssen diese Frage nicht nach Gott stellen. Wer um Himmels Willen kann dieses große Volk lenken? Gott, du musst uns helfen. Dann entstehen alle möglichen Dinge und dann gibt es andere, auch als der Fürst dieser Welt bezeichnet, der dann halt eben auch sein Programm fährt. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen Politik jetzt reingebracht habe, aber das sind wichtige Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Einfach nur ein Beispiel. Der Punkt ist, wir müssen die Aufgabe richtig angehen. Die Aufgabe richtig angehen. Und es gibt da drei Punkte, und das sind eigentlich die drei Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das war für Salomo wichtig und das sollte auch für uns wichtig sein. Das sollte auch für unsere Regierung wichtig sein, für uns als Eltern. Und egal, wo du dich befindest und wo du stehst. Der erste Punkt lautet, wer hat's erfunden? Kennt ihr diesen Slogan? Wer hat's erfunden? Ja, Schweizer. die Ricola-Werbung, ja, wo da sind so ein paar also Chinesen, die rühren gerade in so einen Topf und sagen, wir haben hier ein gutes Kleiderbonbon erfunden. Ja, und dann kommt dieser Schweizer da aus dem Topf raus und sagt, wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? Dieser Satz kam mir, als ich diesen Vers gelesen habe, Vers 7. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters Davids. Jetzt halt mal genau hin, die Betonung liegt hier auf Knecht und nicht auf König. Die Betonung liegt auf Knecht und nicht auf König. Ich bin immer nur Knecht. Und wenn ich plötzlich König bin oder da reingewachsen bin, dann weiß ich, das ist das Normale, das wusste Salomo, dass es Gottes Gnade ist. Wer hat es erfunden? Dass Gott dahinter steht. Auch das haben wir eben in dem Zeugnis gehört. Früher wurden Könige so betitelt, König so und so nach Gottes Gnade. Ist doch stark, oder? König so und so nach Gottes Gnade. Und glaubt mir, dass wir als Nation da stehen, wo wir jetzt stehen, das sehe ich als Gottes Gnade an. Eine Nation, die sich so viel Schuld auf sich geladen hat. Ich wurde jetzt wieder erinnert, die Tage, als diese Gedenkfeier war an den Ausbruch vor 100 Jahren, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dann der Zweite Weltkrieg mit Millionen Toter, wo wir auch als Deutsche sehr viel Schuld auf uns geladen haben und 6 Millionen Juden. Die Jud bezeichnet Gott als Augapfel von ihm und er sagt, wer diesen Augapfel anrührt, wehe dem. Das ist so ein Hammer und jetzt stehen wir hier ein halbes Jahrhundert später und wir sind eine der reichsten und gesegnetsten Nationen der Welt. Das ist Gnade. Und das ist wieder der Punkt, das haben wir nicht alles geleistet. Ich sehe dahinter absolut Gottes Gnade und weißt du was, geht noch weiter. Dass du hier sitzt, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und die meisten auch mit Wohlstand gesegnet sind, das mag auch natürlich auch dank des Fleißes sein, den du an den Tag gelegt hast, aber es ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Gnade. Und Salomo weiß das. Guck mal, Salomo war ja so ein typisches Beispiel. Auferzogen im Wohlstand. Der ist total behütet aufgewachsen. Er hat viel gelernt an Schulen. Er hat Weisheit gelernt. David hat dafür gesorgt, dass dieser Kerl wirklich schlau wurde. Und jetzt ist er König. Jetzt sitzt er auf dem Thron. Jetzt hat er seine ganzen Diplome da an der Wand hängen, ja? Und was sagt er? Ich bin ein kleiner Knabe und weiß nicht aus noch ein. Und da kommen wir nämlich gerade zum zweiten Punkt. Wer bin ich eigentlich? Schaut euch diese Aussage nochmal an. Ich bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus noch einzugehen. Du sagst vielleicht, Moment, ist das nicht ein bisschen untertrieben? Der hat doch letztes Mal ja, mit diesen 4 Feinden kurzen Prozess gemacht, oder? So richtig tough, würden wir sagen, im Neudeutschen. So richtig tough hat er die Sache durchgezogen. Oder hat er vielleicht mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen? Könnte man ja meinen, oder? Nein, er hatte echt was drauf und ich glaube auch, dass er diese nicht hat. Er wurde ja, die seine potenziellen Feinden hatten halt gemeint, er wäre ein Weichei, er kriegt nichts geleistet. Er ist ja da nur so bewahrt aufgewachsen, er ist ja nur Sohn des Vaters. Aber er hatte was drauf, auch innerlich, auch in seiner Identität, als in seinem Charakter. Aber dass er das sagt, hat eine andere Bedeutung. Erinnern wir euch am Anfang an diese Zerreißprobe, die wir gelesen haben. Ja? Das mit der ägyptischen Frau, die er heiraten musste, in Anführungsstriche. Oder er will Gott richtig anbeten und muss die Höhen nutzen. Da gab es noch zig andere Dinge. Merkt ihr, der Punkt ist der, er ist sich sehr wohl bewusst, dass er Dinge gut macht, aber er weiß, er kommt mit dieser Zerreißprobe nicht zurecht. Und er muss anerkennen, an einem bestimmten Punkt ist Sense, finito, da geht es nicht weiter. An einem bestimmten Punkt muss ich eingestehen, ich bin eigentlich nur ein kleiner Knabe und weiß nicht aus, noch einzugehen. Olli, hast das Zeugnis eben gesagt, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, hätte ich fast gesagt. Ja? Dieses Zeugnis, was er eben gesagt hat, das passt so gut. Ja, hier ist jemand, der ist gebildet, der kennt Lösungen, er hat alles Mögliche in der Automobilindustrie, er ist da dran am Schaffen und jetzt kommt dann ein Problem, okay, Lösung angehen. Ja? Wie war das noch? Da haben wir doch das Buch gelesen, muss man einfach zack, 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 zack. Ja? Und dann kommt man nachher auf die Idee und sagt, oh, ich sollte mal beten. Was bedeutet das Gebet dann? Gebet bedeutet dann, ich unterstelle mich, ich stelle plötzlich die Frage, Gott, eigentlich schaffe ich das nicht. Wer vermag das zu tun? Merkt ihr? Und dann merkst du plötzlich in diesem Licht dieses Gottes, musst du eigentlich eingestehen, eigentlich bin ich nur ein kleiner Knabe und weiß nicht aus, noch einzugehen. Das vielleicht auch als Wort an euch Väter und Mütter. Ihr macht euren Job gut, ihr macht das gut. Ihr müsst vielleicht nicht noch mehr Bücher lesen. Ihr habt schon genug Bücher. Noch mehr Sendungen schauen. Noch mehr Beratung einnehmen. Noch dieses noch und jedes noch und alles Mögliche. Vielleicht müsst ihr eure Kinder auch verschonen von diesen ganzen, der ganze Woche Terminkalender da, was sie alles noch mitmachen müssen. Vielleicht ist es gut. Du machst deine Aufgabe als in deiner Arbeit, als Abteilungsleiter, als Angestellter, als Lehrer, gut. Es ist okay. Vielleicht sehen wir es mal von der Seite. Und dann, wo du an die Punkte kommst, du merkst, wow, ich weiß hier nicht mehr weiter. Vielleicht könnte das was sein, wo Gott dich antippt und dich erinnern will, dass es da noch jemand gibt. Vielleicht kann es sein, dass Gott Dinge in unserem Leben zulässt, wie hier diese eine Situation, dass man plötzlich denkt, Mann, ey, Firma hin oder her, 57.000 Autos hin oder her. Ich wende mich jetzt an Gott. Gott, und du sollst es jetzt machen. Übernimm du das. Ich glaube, Olli, ich glaube, du hast noch keine Kündigung bekommen, oder? Ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das lief. Gott nimmt sich dieser Sache an. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist der, dass wir da hinkommen, wo hier der Salomo war. Und bitte versteht mich richtig. Es geht nicht darum, dass wir uns vor unsere Kinder hinstellen und anfangen zu weinen oder vor die Abteilung oder vor die Schulklasse oder die Merkel vor den Bundestag oder ich vor die Gemeinde und sage, ich bin ein armes Kind, ich kann das nicht. Ich bin voll überfordert. Ja, das Kind steht da, ja, sorry, was soll ich denn hier machen? Ja, versteht ihr, darum geht es ja nicht. Oder vor deiner Schulklasse und die Schulklasse, die hat dich dann voll im Griff. Aber wir sollten erkennen, dass wir ohne Gott unsere große Aufgabe vielleicht zum Teil erfüllen können, aber nicht wirklich. Wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Das ist ein Geheimnis. Und das ist auch, ich sage euch ehrlich, das ist auch mein Geheimnis. Das passt nicht in unser System. Das heißt ja Schwäche zeigen. Das passt nicht in unser System, Schwäche zu zeigen. Aber es ist extrem wichtig in dieser Phase, in dieser Situation, vor allen Dingen vor Gott. Was hätten wir Salomo geraten? Ja? Bist vielleicht ein Personalcoach und da kommt dieser Typ da in einer verantwortungsvollen Aufgabe und sagt, sorry, ich weiß nicht aus noch ein. Ich bin nur ein kleiner Knabe. Und dann präsentieren wir ihm irgendwelche Konzepte oder Mentoring oder Coaching und. Das mag auch alles irgendwo an der Stelle richtig sein, aber der Knackpunkt war hier woanders. Als wir damals, wir waren ja vorher in Siegen, bei der Gemeindegründung sozusagen auch mit beteiligt in der Calvary Chapel Siegen. Und die wurde am Anfang geleitet von zwei Pastoren. Und einer, das war der Rob gewesen, ein ganz lieber, der jetzt in England ist. Und ich weiß noch, ganz am Anfang kamen da ganz viele junge Leute und dann kam ein Religionslehrer, denn seine halbe Klasse ging zu dieser Gemeinde hin und er wollte wissen, was ist das Geheimnis von diesem Ding hier? Warum kommen die jungen Leute dahin? Hier wird ja nichts Abgespacedes gemacht. Was ist das Geheimnis? Und dieser Rob sagte, okay, ich sag dir's. Und dann nahm er ihn auf die Seite und sagte, ich sag dir jetzt das Geheimnis. Wir sind dumm. Habt ihr gehört? Wir sind dumm. We are dumb. Was soll das? Was sollte das? Ich will nicht damit sagen, wir müssen erst dumm sein, damit überhaupt was passieren kann, aber Rob wollte damit zum Ausdruck bringen, Leute, sucht nicht nach irgendwelchen Geheimnissen. Wir machen hier nur ganz simpel, gehen unseren Weg als Menschen, wir gehen unseren Weg mit Gott, wir wollen ihm Ehre geben und wir fragen ihn, Gott, du bringst uns diese ganzen jungen Leute, was sollen wir machen? Wir haben das nicht im Griff, hilf uns dabei. Und Gott geht den Weg. Das ist eigentlich ganz simpel. in deiner Situation, in deinem Job, egal wo du das tust. Auch hier, es ist nicht dann, man könnte ja auch sagen, okay, ist ja alles egal, das Worship-Team braucht nicht mehr zu üben, ich brauche keine Predigt mehr vorbereiten. Es gibt so Gemeinden, die machen das. Da ist es verboten. Wisst ihr, das gibt so Gemeinden. Da ist es verboten, eine Predigt vorzubereiten. Das gibt's. Ich meine, ist ja eigentlich relativ gut, für komfortabel für einen Pastor, hat einen Haufen Arbeit gespart. Er muss vorne hingehen und es heißt, der Heilige Geist wird dann schon irgendwas machen. Und so hört, also ich will es ja nicht sagen, so hört es sich dann auch an. Wenn der Heilige Geist es wirklich machen würde, dann wäre es ja wirklich gut. Ja, dann wäre es ja wirklich, aber ich weiß, ich habe das so erlebt. Ja, dann kam man in die Stunde und dann kam der Bruder so und so und sagte, eigentlich wollte ich heute über Johannes 3, Vers 16 predigen. Auch gerade im Moment ist mir was anderes in den Kopf gekommen. Und dann hat er eine Tour, immer wieder rund, ja. Und es war eine mühsame Geschichte und wir haben nur noch auf die Uhr geguckt. Also wisst ihr, es gehört auch Exzellenz dazu, es gehört auch Hingabe dazu. Auch ihr als Eltern, als in eurer Arbeit hier in der Gemeinde, in der Mitarbeit, es gehört Hingabe dazu, es gehört Lernen dazu. Und all diese Dinge, ist alles wichtig, hat Salomo alles gemacht. Aber dann dennoch zu sagen, und Gott, eigentlich, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte, aber eigentlich muss ich sagen, es ist ungenügend. Ich bin eigentlich nur ein kleiner Knabe und weiß nicht aus, noch einzugehen. Darum, Gott, komme ich zu dir und gib mir, und da kommen wir zum dritten, zum letzten, gib mir ein hörendes Herz. Gib mir ein hörendes Herz. Gib mir Weisheit und Erkenntnis. Wenn Gott dich fragen würde, du kannst dir alles wünschen, was wünschst du dir? Vielleicht würdest du dir wünschen, Mann, ich komme so mit meinen Kids nicht zurecht. Gott, gib mir Weisheit, diese Kinder zu erziehen. Oder wir haben ständig Zoff in der Ehe. Gott schenkt, dass dieser Streit geschlichtet wird. Oder mir geht's schlecht. Gott schenkt mir einfach Wohlstand. Schenkt mir Erfolg. Schenkt mir Anerkennung. Es gibt genug Wünsche, die wir ja ständig erbeten von Gott. Oder es sind genau die Anliegen. Hör mal auf dein eigenes Gebet. Und Salomo hatte all diese Anliegen gehabt und er fadet das sozusagen alles aus. Er fadet das alles aus und er sagt, Gott, ich möchte einfach nur ein hörendes Herz. Ich möchte einfach nur Weisheit und Erkenntnis. Du siehst das ganze Zeugs, ich brauche dir gar nichts zu nennen. Ich möchte einfach auf Empfang stehen mit dir. Und das ist das A und das O für alles. Es geht nicht darum, dass wir für die spezielle Situation einfach eine Lösung brauchen, sondern es geht grundsätzlich darum, dass wir das in unser tägliches Logbuch reinschreiben, ja? Sensibel zu sein. Und dass wir Gott auch die Möglichkeit geben zu reden. Ich habe einen Kommentator gelesen, jetzt in der Vorbereitung. Er sagte, schreibt einen Kommentar dazu und schreibt, bevor ich nachts schlafen gehe, ich sage, Gott, wenn du durch Träume zu mir sprechen willst, dann rede. Okay, habe ich jetzt auch mal angefangen. Da ist noch nichts gekommen, aber... Ja, ich sag mal, versteht ihr, das ist wieder, du sagst vielleicht, das ist naiv. Genau, das ist das Naive. Ich bin nur ein kleines Kind. Jesus sagt, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in mein Himmelreich kommen. Deswegen sind die Kinder letztendlich ein Vorbild für uns. Gib mir ein hörendes Herz. Darum geht es. Gib mir dich. Das ist der Schlüssel. Du kannst das gut nachprüfen, inwieweit du das verfolgst. Einfach in dem, wie viel Zeit verbringst du mit Sorgen machen über deine Situation? Wie viel Zeit verbringst du mit Rat einholen? Wie viel Zeit verbringst du mit Fachbücher lesen oder irgendwie Dinge zu machen oder die Kinder von A nach B zu kutschieren, damit geholfen wird? Das ist ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das mag alles richtig sein. Aber die Frage ist dann, wie viel Zeit verbringen wir damit, ihn zu fragen? Gott, gib mir ein hörendes Herz. Hast du was? Hast du irgendwas mir zu sagen? Und da bin ich wieder bei dem Zeugnis, als wäre es geplant gewesen. Da wird geschafft, gemacht, gerackert bis zur letzten Minute und irgendwie das rauszuschlagen, ja, muss doch irgendwie gehen. Und dann, Moment, wir könnten ja auch mal beten. Ja, ihr beiden, ihr versteht das schon richtig. Das ist jetzt nicht negativ. Ich nehme das absolut positiv, das Beispiel, weil sie genau das umgesetzt haben. Und das muss ich auch wieder lernen. Wie häufig, auch als Pastor, ich schlag mich rum mit irgendwelchen Dingen und nochmal und wieder und einfach mal den Stift hinlegen, die Maus in die Ecke knallen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach ins Gebet zu gehen und Gott zu suchen. Das ist ein Grundprinzip, was wir hier sehen. Und Gott sagt, und damit schließe ich, und Gott sagt in Epheser 1, Vers 17, also Verheißung. Gott gibt dir, der sagt das an die Epheser, aber ich kann es auch persönlich machen, Gott gibt dir und will dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben in der Erkenntnis seiner selbst und die Augen deines Herzens erleuchten. Verheißung heißt Versprechen. Er verspricht dir hier was. Er verspricht dir hier was. Und das ist zum Beispiel, wo Wort Gottes Power hat. Du nimmst dieses Wort, du nimmst diesen Satz und sagst, Gott, das hast du hier gesagt. Und ich will jetzt mit dir leben. Und ich anerkenne das auch, diese drei Punkte, die wir gesehen haben. Punkt eins, ja, ich weiß, dass es nicht auf meinen Mist gewachsen ist. Es kommt von dir. Und Punkt zwei, ich will mich dem unterordnen. Ich will mich von dir führen lassen. Und hier haben wir gesehen, ich stelle die richtige Frage. Wer vermag das zu tun? Und ich anerkenne, dass ich eigentlich nur ein kleiner Knabe bin. Und darum, komm du jetzt, steh mir bei, hilf mir. Wenn aber jemand, heißt es im Jakobus 1, Vers 5, auch ein Versprechen, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keinem Vorwurf macht. Und sie wird ihm gegeben werden, ist doch stark, oder? Jeder, der hier sitzt, bitte ihn um seine Weisheit, bitte ihn um seine Gegenwart. Er will dir helfen, er will dich stärken, er will dich auferbauen. Wir sind am Weg mit ihm. Und ich schließe mit einem Vers, den Jesus gesagt hat. Johannes 7, Vers 37. Jesus steht da vor einem Riesenvolk, die feiern gerade ein wahnsinniges, großes, religiöses Fest. Und Jesus sieht, das ist alles nur Religion. Und komischerweise haben sie dieses Fest gefeiert, wo man leere Wasserkrüge teilweise, also man holte Wasserkrüge und hat sie vor Gott hingeschüttet. Und teilweise kam man mit leeren Wasserkrügen und dieses symbolisierten, wir haben Hunger nach Gott. Und sie machen da ein Fest und letztendlich bringen sie zum Ausdruck, was der Punkt war. Sie hatten diese vollen Antworten, diesen vollen Frieden nicht gehabt. Und Jesus kommt mitten auf das Fest und sagt, wenn jemand dürstet, dann komm doch zu mir und trinkt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er ist jetzt hier und das sagt er dir jetzt. Egal, wo du stehst. Du bist schon lange Christ, du bist schon lange mit ihm unterwegs. Du erkennst vielleicht, Mann, ich habe wieder so viel selbst in die Hand genommen. Komm zurück zu ihm oder fahr da eine Korrektur und nimm Ruhe ein. Sei zufrieden, ja, und nimm Ruhe ein und frag Gott über diese Situation, wo du nicht weiter weißt, dass er dich füllen kann. Und für diejenigen von uns, die diesen Schritt noch nie getan haben, möchte ich dich echt ermutigen. Du kannst Jesus einladen in dein Leben. Lass uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten. Und ich bin so froh, dass du uns die Bibel gibst, dein Wort. Ich bin so froh, dass du uns deinen Geist geben will. Herr, ich muss eingestehen, auch als Pastor hier, ich bin ein kleiner Knabe und weiß nicht aus, noch einzugehen. So häufig stehe ich vor Aufgaben und weiß dann immer vorwärts und rückwärts. Und Herr, wie oft haben wir das, Sarah und ich, auch in unserer Ehe, in unserer Gemeindebau schon gemerkt, wo wir am Ende sind und bringen dir das zum Ausdruck. Da kannst du anfangen zu werken. Komm du einfach jetzt und rühre du uns an. Und da, wo du, Heiliger Geist, jetzt auch Korrektur fahren willst, da möchten wir uns öffnen, mitten in diesem Trubel, wo nur Krach um uns rum ist. Nur Krach, nur Geräusch. Und wenn kein Krach mal, wenn mal Stille da ist, dann tun wir uns den Kopfhörer auf die Ohren. Wir wollen wieder stille werden und hören, was du zu sagen hast. Gib uns ein hörendes Ohr. Und ich möchte dich besonders für diejenigen unter uns bitten, die noch keinen Zugang zu dir haben. Du sagst in deinem Wort, ich stehe vor deiner Lebenstür und ich klopfe an. Deine Türe, die kannst du nur von innen aufmachen. Und wenn du diese Türe aufmachst, dann komme ich in dein Leben hinein. Und dann werde ich Gemeinschaft mit dir haben. Und das kannst du, weil du ans Kreuz gegangen bist, um uns zu erlösen von uns selbst. Wir sagen ja oft, zu erlösen von unseren Sünden. Ich glaube, die größte Sünde ist, dass wir uns selbst zum Gott machen. Du willst uns erlösen von diesem Kreislauf des Todes, von diesem Kreislauf, dass wir uns immer wieder um uns selbst drehen und nicht vorwärts kommen. Und so komm du, wir möchten dir unser Herz öffnen, dass du Zugang hast und dass niemand hier ist, der verloren gehen muss, weil du gekommen bist, um dieses Leben in uns hineinzuhauchen. Und ich möchte dich bitten für die vielen kleinen und großen Aufgaben, in denen wir drin stehen, dass wir wieder wie Olli, wie die Blöchers das eben im Zeugnis weitergegeben haben, einfach den ganzen Kram auf die Seite stellen und dich zum Zentrum machen und auf dich hören. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die auf dich hört. Sprich du jetzt. Lass uns noch gemeinsam ein abschließendes Lied singen und auch hier Gott nochmal antworten.